Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Die Lehrrede, die wir die letzten dreimal besprochen haben, heißt Tiefsinnige Fragen. Und in dieser Lehrrede fragt jemand den Buddha verschiedenartige Fragen, die er kurz beantwortet und über die man dann mehr aussagen kann. Die erste Frage war, wovon wird die Welt gelenkt? Und von was, wessen Macht ist die Welt unterworfen? Der Buddha antwortet, vom Bewusstsein wird die Welt gelenkt. Und die Welt ist der Macht des Bewusstseins unterworfen. Und die zweite Frage war, wie ist da jemand wissensreich und ein Kenner der Lehre? Und der Buddha antwortet, dass wenn man nur eine einzige vierteilige Strophe dem Sinn und den Wortlaut nach kennt und befolgt, dann ist man wissensreich und ein Kenner der Lehre. Im Sinn und im Wortlaut und befolgen. Das heißt also, man muss sich nicht unendlich viel Wissen aneignen, sondern man muss der Lehre folgen, das heißt, man muss es wirklich tun. Die nächste Frage war, und wann ist man kundig und von durchdringender Weisheit? Und der Buddha lobt diesen Frager jedes Mal und sagt, dass seine Fragen sehr tiefsinnig sind und dass er viel Scharfblick hat und dass sie sehr trefflich gestellt sind. Und die Antwort auf diese dritte Frage, kundig und von durchdringender Weisheit, ist die Antwort der vier edlen Wahrheiten. Die vier edlen Wahrheiten bilden den Kern der Buddha-Lehre und sie waren das, was der Buddha bei seiner Erleuchtung erkannt hat. Und von diesen vier edlen Wahrheiten haben wir die ersten drei besprochen. Und heute kommt also die vierte ran, die vierte edle Wahrheit. Die ersten drei, um das noch einmal kurz zusammenzufassen, für diejenigen, die die anderen Tage nicht hier waren. Die erste edle Wahrheit sagt, dass Existenz Dukkha ist. Dukkha bedeutet nicht nur Leid und Schmerz und unglücklich sein, sondern es bedeutet das Nicht-Erfüllt-Sein, die Unzufriedenheit, die man auch in sich spürt, wenn man aufpasst, die einen dazu bringt, etwas Neues zu versuchen, die einen dazu bringt, zu versuchen, die Zufriedenheit, die Erfülltheit auf dem spirituellen Pfad zu finden. Dieses ist entweder unterschwellig oder ganz bewusst, dass wir erkennen, dass die Welt uns eigentlich nicht zufriedenstellt. Natürlich haben wir da sehr oft falsche Ansichten. Wir glauben, es liegt vielleicht an den Dingen oder den Menschen, die wir kennen und mit denen wir zu tun haben. Oder auch, es liegt an uns selber, wir haben es nicht richtig angepackt. Aber in Wirklichkeit liegt es daran, dass in der Welt absolute Zufriedenheit nicht zu finden ist. Die zweite edle Wahrheit ist die Ursache davon. Wieso ist das so? Und der Buddha hat das ganz kurz und einfach erklärt, aber natürlich an anderen Stellen auch in mehr Einzelheiten. Und zwar ist die Ursache dafür, dass wir nicht erfüllt sind, dass wir unzufrieden sind, dass wir Dukkha haben. Und das Wort Dukkha ist eine Notwendigkeit zu benutzen, weil es alles mit sich in sich einschließt, ist die Begierde. Und die Begierde, das ist das, was wir bezeichnen als entweder ich möchte es haben oder ich möchte es loswerden. Und um das einmal zu erleben, brauchen wir nur nachzuprüfen, ob das stimmt. Ob es stimmt, dass wir entweder mit Dingen konfrontiert sind und sie zu uns kommen, die wir gar nicht wollen, oder aber, dass die Dinge, die wir gern wollen, nicht zu uns kommen. Das sind die beiden Schwierigkeiten, denen wir im Leben gegenüberstehen. Wir machen daraus zwar eine ganze Serie von Schwierigkeiten und geben den Problemen einzelne Namen, was ja auch ganz in Ordnung ist, aber das ist die Schwierigkeit. Man kann es also auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Wenn wir es auf einen gemeinsamen Nenner bringen, haben wir außerdem noch den Trost, dass es so ist. Dass es nicht daran liegt, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Es liegt einfach daran, dass wir Begierden haben. Entweder das Begehren, etwas zu bekommen oder es loszuwerden. Auf einer tieferen Ebene hat der Buddha diese zweite edle Wahrheit so erklärt, dass unsere Begierde vor allen Dingen aus zwei Fundamenten besteht. Und das eine davon, die eine Grundursache für unsere Dukkha, ist die Begierde nach sinnlicher Befriedigung, dass unsere Sinne befriedigt werden. Und die zweite Begierde ist die, die allem zugrunde liegt, nämlich die Begierde zu sein, jemand zu sein, etwas zu sein, besser zu sein, überhaupt da zu sein. Da das Gegenmittel dafür, für diese Begierde, die allem zugrunde liegt, ist, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Den meisten Menschen ist das entweder unangenehm oder aber sie glauben, wenn sie schon ein paar Mal daran gedacht haben, es wäre schon in Ordnung. Sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen bedeutet, dass die, wenn das wirklich erfolgreich sein soll, bedeutet, dass wir die Begierde des Daseins aufgegeben haben. Das bedeutet nicht, dass wir nun uns umbringen müssen oder dass wir nicht mehr leben. Das bedeutet einfach, dass wir die Begierde nicht haben. Und wenn wir die Begierde nicht haben, haben wir die Angst nicht, dass wir nicht mehr da sind. Aber das kommt erst durch lange und immer wieder aufgenommene Übung. Das kommt nicht von alleine. Denn in Wirklichkeit hat jeder Mensch den Überlebensdrang. Und dieser Überlebensdrang bringt uns in immer wieder neue Schwierigkeiten, wo wir nicht nur überleben wollen, sondern auf eine bestimmte Art und Weise überleben wollen. Auf erster Linie vielleicht recht komfortabel oder so, dass man auch anerkannt wird oder was immer es ist, was wir uns ausgedacht haben. Das ist die zweite edle Wahrheit, dass alles Dukkha darauf zurückzuführen ist, alles, was uns nicht erfüllt, unzufrieden macht, darauf zurückzuführen ist, dass wir diese beiden Begierden in uns haben, dass die Begierde zu sein und die Begierde für die sinnliche Befriedigung. Es soll schön aussehen, sich gut anhören, gut schmecken, gut riechen, gut antasten, anfassen und vielleicht noch etwas Nettes denken. Dass das natürlich nicht immer funktioniert, ist vielleicht jedem klar, aber wir geben Zeit und Energie fast ausschließlich dafür. So lebt die Menschheit. Der Buddha hat das bei seiner Erleuchtung klar erkannt, es deutlich erklärt und uns auch erklärt, die Gegenmittel, die sozusagen die Medizin, sodass wir eines Tages vollkommen ohne Angst und vollkommen ohne jegliches Dukkha leben können. Wir können leben, sodass Probleme keine Probleme sind. Und er hat in der dritten edlen Wahrheit versprochen, dass das möglich ist. Dritte edle Wahrheit ist die edle Wahrheit von Nibbana, von dem Erlöschen alles Leids. Aber das bedeutet nicht, dass wir nun da gleich auch mit erlöscht sind. Das heißt, dass wir verloren gehen. Was verloren geht, ist unsere Illusionen. Die Illusionen in der Welt, die in der Welt uns ja Dinge zeigen, die wir für sehr wünschenswert und wichtig halten. Und die vierte edle Wahrheit, die wir heute besprechen wollen und die vielleicht, nachdem man die erste und die zweite erkannt hat, dann die wichtigste ist, ist der Weg, der edle achtfache Pfad, der Weg, wie man dazu kommt, ohne jegliche Probleme in vollkommener Freiheit zu leben, in der Freiheit des Fühlens und der Freiheit des Denkens, ohne Druck. Den Druck, den Stress, den wir glauben, der von außen auf uns ausgeübt wird, den wir ständig auf uns selber ausüben. Und diese edle achtfache Fahrt enthält in Kurzform die Hauptsache der buddhistischen Lehre. Und zwar ist diese Lehre und auch dieser edle achtfache Pfad in drei Teile geteilt. Und diese drei Teile sind die drei Teile der Lehre. Auf Pali heißen diese drei Teile, Pali die Sprache des Buddha, Sila, Samadhi und Panya. Sila ist moralisches oder tugendhaftes Benehmen. Das Samadhi ist die Konzentration oder Meditation. Und Panya ist Weisheit. Und der Pfad, dieser edle achtfache Pfad, besteht aus diesen drei Teilen und die ganze Lehre besteht daraus. Und selbstverständlich muss man alles drei üben, wenn man zu diesem versprochenen Ziel kommen möchte, dass man keinen Dukkha hat. Im Allgemeinen kann man sagen, und das ist eine Verallgemeinerung, dass nur die Menschen wirklich praktizieren, die genug Dukkha haben. Den anderen, denen es so einigermaßen noch gut geht und über die Runden kommen, die denken zwar, es ist eine gute Sache, aber wirklich üben, das geht hinab. Daher können wir sehen, dass wir, sollten wir viel Dukkha haben oder endlich einmal unser Dukkha erkannt haben, dass wir da nur dankbar sein können. Dukkha ist unser bester Lehrmeister. Ist das Einzige, was uns bei der Stange hält. Da werden wir dann wirklich praktizieren. Da sind wir uns dann ganz klar darüber, dass alles, was wir in der Welt erledigen können, zwar erledigt werden kann, spricht überhaupt nichts dagegen, die Dinge der Welt zu erledigen, aber dass sie uns nie aus der inneren Unruhe, der inneren Rastlosigkeit, der inneren Unerfülltheit herausholen werden. Sie können es einfach nicht, denn sie haben diese Qualität nicht in sich. Was die Qualität dieses Auslöschen alles Dukkhas hat, ist das Transzendieren. Und da müssen wir einmal schauen, wie dieser noble, edle, achtfache Pfad uns das erklärt. Diese drei Teile, von denen ich gesprochen habe, an jeder verschiedene Schritte. Es fängt mit den zwei Schritten der Weisheit an. Aber ich möchte die nächsten drei zuerst erklären. Die nächsten drei Schritte sind die drei Schritte des moralischen, tugendhaften Benehmens. Sie sind sozusagen das Fundament. Sie sind das, worauf wir bauen. Wenn ein Haus kein gutes Fundament hat, dann kann man nicht erwarten, dass es eine gute Substanz hat, bestehen bleibt, keine Nässe bekommt und so weiter. Das Haus der spirituellen Praxis, das wir uns bauen können, des spirituellen Wachstums, muss eine solide Grundlage haben. Und diese solide Grundlage können wir uns nur selbst bauen. Überhaupt ist die ganze Buddha-Lehre darauf ausgerichtet, dass wir es selbst machen. Eins der letzten Worte, was der Buddha auf seinem Totenbett gesprochen hat, war: sei dir selbst eine Insel. Er selbst hat sich nur einen Wegweiser genannt. Selbstverständlich ist ein Wegweiser eine große Hilfe. Aber der beste Wegweiser taugt nichts, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Und dieses auf den Weg machen, das ist das, was so schwierig ist. Und da gibt es so viele Gründe dafür, warum nicht. Es gibt so viel anderes zu tun. Das ist der am meist gebrauchteste Grund. Es gibt unendlich viel anderes zu tun. Man kann sich mit unendlich viel anderen Dingen beschäftigen. Die werden nie ein Ende nehmen, die anderen Dinge. Es gibt natürlich Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen. Aber die spirituelle Praxis kann im Alltag, muss im Alltag geübt werden. Denn da sind wir ja zu Hause im Alltag. Wir benutzen also des Buddhas Worte als Wegweiser. Und dann ist es einzig und allein unsere eigene Wollen, unser eigenes Wille, ob wir uns auf den Weg machen. Je mehr wir von dem Weg wissen, desto einfacher ist es vielleicht, sich auf den Weg zu machen. Aber wir müssen nicht alles wissen, was der Buddha gelehrt hat. Wie er schon gesagt hat, eine Strophe, Sinn und Wortlaut und befolgen, genügt auch. Die drei Teile, die drei Schritte, die in dem moralischen Benehmen enthalten sind, heißen im edlen achtfachen Pfad rechte Rede, rechte Handlung und rechter Lebenserwerb. Und wir können vielleicht aus diesen drei Worten schon entnehmen, dass es sich hierbei um den Wegweiser für unseren Alltag handelt. Es handelt sich darum, unser Leben auf eine Grundlage zu stellen, wo wir erstens einmal weder irgendwelche Reuegefühle haben, noch schlechtes Karma machen. Denn das, was wir tun, kommt auf uns zurück. Wir sagen immer, es kommt auf uns zurück wie ein Bumerang. In der christlichen Lehre sagt man, wie du säst, sollst du ernten. Ist genau dasselbe. Ist genau dasselbe wie Karma. Wir haben also hier die Stufe, die erste Ebene der Lehre. Und diese erste Ebene der Lehre sagt aus, wie wir unser Leben gestalten sollen. Nun ist es so, dass die rechte Rede ist eins davon. Und die rechten Handlungen, die werden in den fünf Tugendregeln noch einmal behandelt. Die fünf Tugendregeln, die man auf sich nimmt als ein Übungsprogramm. Bei den fünf Tugendregeln ist eine davon, das Nicht-Lügen, also das ist die rechte Rede. Und die anderen vier handeln sich um die Verminderung von unserem Hass und unserer Gier. Die erste ist, keine Lebewesen zu töten. Dazu gehört das Gegenteil, harmlos zu sein, liebende Güte und Mitgefühl zu praktizieren. Die zweite ist, nicht zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Das bedeutet, nicht zu stehlen, natürlich. Es bedeutet aber auch, andere Menscheneigentum genauso vorsichtig zu behandeln wie das eigene. Und dazu gehört, die Großzügigkeit und Freigiebigkeit zu üben. Bei allen diesen Regeln gehört das Gegenteil dazu. Wenn wir das Gegenteil üben, kommen wir immer weiter weg davon, diese Regeln, diese Tugendregeln, die wir als Übungsprogramm haben, zu brechen. Die erste geht also gegen Hass, die zweite geht gegen Gier. Die dritte, kann man sagen, geht gegen beides, keinen sexuellen Missbrauch zu treiben. Das Gegenteil davon ist Treue, Zuverlässigkeit und nicht nur dem sexuellen Partner gegenüber, sondern all den Menschen, mit denen man enge Verbindungen hat. All die engen Verbindungen, die wir eingehen und die wir einhalten sollen. Das heißt also, wir übernehmen Verantwortung. Die vierte ist die rechte Rede, von Lügen Abstand zu nehmen, nicht zu hintertragen, zwei Menschen nicht gegeneinander aufzuhetzen, auch nicht zu schmeicheln und nicht zu schwätzen. Das Letztere ist die Tugendregel, die am meisten gebrochen wird. Es ist das billigste und einfachste Gesellschaftsspiel. Zu reden um des Redens willen. Und es gibt wohl keinen Menschen, der das nicht tut. Aber wir können uns vornehmen, solche Dinge zu sagen, die hilfreich, aufmunternd und erfreulich sind. Denn wenn wir hilfreich, aufmunternd und erfreuliche Sachen sagen, so können wir anderen Menschen Gutes tun. Es muss nicht tiefsinnige Philosophie sein. Das ist damit nicht gemeint. Es ist auch nicht damit gemeint, dass wir ein Redner werden müssen. Es ist einzig und allein damit gemeint, dass wir bei unserem Reden aufpassen, ob es niederdrückend oder erbaulich ist. Denn wir sind alle voneinander beeinflusst. Und natürlich nicht nur durch unser Reden, sondern auch durch unser Denken. Und die fünfte Tugendregel bezieht sich auf den Abstand nehmen von Alkohol und Drogen, die den Geist noch mehr verwirren, als er schon verwirrt ist. Und das Gegenteil davon ist, Achtsamkeit zu üben, aufzupassen. Nun, die Achtsamkeit zu üben und aufzupassen ist sozusagen der Kern der spirituellen Praxis. Denn ohne Achtsamkeit und Aufpassen können wir nie feststellen, ob wir eine Tugendregel gebrochen haben, ob wir überhaupt praktizieren oder ob wir einfach unseren Sinnesbegierden nachgehen. Wenn wir keine Achtsamkeit üben, merken wir es nicht. Je weniger der Geist trainiert ist, desto weniger merken wir. Je mehr der Geist trainiert ist, desto schärfer wird unsere Achtsamkeit. Der Buddha hat über die Achtsamkeit gesagt, es ist der eine Weg zur Läuterung von Wesen. Und die Läuterung von Herz und Geist ist der Inhalt des spirituellen Weges. Die Läuterung bedeutet, dass wir vieles, was wir denken, sagen und tun, loslassen. Dass wir es fallen lassen. Dass wir es nicht mehr benutzen. Denn Läuterung bedeutet so etwas wie Großreine machen. Und beim Großreine machen, dann bemüht man sich doch wohl, die Ecken auszusäubern und recht viel altes Gerümpel loszuwerden. Und so sieht es auf dem spirituellen Pfad aus. Jeder trägt altes Gerümpel mit sich rum. In seinen Gewohnheiten, in seinen Gedankenmustern Und nur mit Achtsamkeit können wir überhaupt merken, dass das nichts Wertvolles ist, sondern genau das, was ich gesagt habe, einfach altes Gerümpel, was wir schon immer mit uns rumtragen. Natürlich haben wir auch dafür Rechtfertigungen, die uns überhaupt nichts nutzen. Ob unsere Eltern oder unsere Partner daran schuld sind, hilft uns gar nichts. Deswegen bleibt das Gerümpel genauso alt und nimmt genauso viel Platz weg wie vorher. Das Einzige, was uns hilft, ist es fallen zu lassen, loszulassen. Und was uns dabei von größter Hilfe ist, ist die Achtsamkeit. Auf uns selbst aufzupassen. Nun können wir hier vielleicht mal einen Moment auf den eine der Grundlagen der Achtsamkeit eingehen, die ganz besonders wichtig ist und die wir in der Meditation auch üben. Und das ist, den Inhalt unserer Gedanken genau kennenzulernen. Nun hört sich doch das so an, als ob das schon jeder eigentlich gemacht hätte. Jeder redet sich doch ein, dass er genau weiß, was er denkt. Bei der Meditation merkt man, dass das nicht der Fall ist. Es kommen ständig Gedanken hoch, von denen man überhaupt nicht weiß, wieso, die nur störend sind, die überhaupt keinen Zweck erfüllen und die sehr häufig auch gar nicht sehr heilsam sind. Dadurch, dass wir in der Meditation den Inhalt unserer Gedanken etikettieren, einem Namen geben, einmal ganz klar und deutlich uns vor Augen halten, was ist das für ein Inhalt? Es muss nicht mit Tadel verbunden sein, im Gegenteil, das soll es überhaupt nicht. Es soll nur klar und deutlich sein. Dadurch lernen wir, das im täglichen Leben zu tun. Unsere Gedanken einmal zu benennen. Und wenn wir sie benennen, den Inhalt, dann merken wir, wie oft sie ich-bezogen sind, wie sie eigennützig sind, wie sie auch ablehnend sind. Mit Rechtfertigung hintendran natürlich, aber das nutzt wieder gar nichts. Ablehnend ist ablehnend, negativ ist negativ. Karma hat Resultate. Rechtfertigungen werden überhaupt nicht dabei ins Auge gefasst. Wenn ich Samen in den Garten sehe, die schon nicht mehr lebensfähig sind, dann hat es wenig Sinn, zu sagen, den Samen zu sagen, ja, aber ich habe doch jetzt keine anderen, deswegen fangen sie sowieso nicht an zu blühen. Die Rechtfertigung nutzt nichts. Man muss schon lebensfähige Samen sehen. Wir haben also die Möglichkeit, wenn wir das etikettieren, in der Meditationspraxis immer wieder üben, dass uns das so selbstverständlich wird, dass wir das im täglichen Leben immer wieder tun. Und dann merken wir nicht nur die Eigennützigkeit, die Selbstbezogenheit, sondern wir merken auch die Ablehnungen, den Widerwillen, den Ärger, die Habgier vielleicht, die Begierden, was immer es sei, was im Geist hochkommt. Die Formel dafür ist erkennen, nicht tadeln, ändern, wissen, was es ist. Zu tadeln gibt es überhaupt nichts. Es ist sowieso niemand da, der zu tadeln ist. So wie es ist, ist es. Aber ändern können wir. Und wenn wir das üben, dann haben wir einen spirituellen Pfad. Wenn wir das nicht üben, können wir so viel meditieren, wie wir wollen. Das spirituelle Leben bleibt uns verschlossen. Ein Mensch, der meditiert, und vielleicht kann man sagen, der die Konzentration schon etwas erreicht hat, wird das sowieso automatisch tun. Aber selbst sollten wir die Meditation noch nicht gut erlernt haben, benutzen aber das Etikettieren und der Inhalt unserer Gedanken immer wieder und immer wieder und ersetzen alles Unheilsame mit dem Heilsamen. So haben wir unser Herz und unser Geist der Spiritualität geöffnet. Ohne das bleiben wir auf der Ebene des Materiellen, was immer wir uns auch sonst einreden mögen. Und dieses Ersetzen ist das, was wir in der Meditation tun. Wir geben dem Gedanken einen Namen, wir etikettieren. Und natürlich wollen wir alle Gedanken mit dem Meditationssubjekt, mit der Achtsamkeit auf dem Atem ersetzen. Sodass wir nicht nur das Etikettieren lernen, sondern auch das Ersetzen. Und dieses Ersetzen ist der Läuterungsprozess. Das Unheilsame mit dem Heilsamen. Wie weiß ich, was unheilsam ist und was heilsam ist? Das ist ganz einfach. Erstens mal haben wir alle ein Gewissen. Und die meisten Menschen hören sogar drauf. Denn wenn sie nicht drauf hören würden, würden wir einen absoluten Chaos haben. Und den gibt es auch manchmal, wenn man nicht aufs Gewissen hört, aber die meisten Menschen hören drauf. Und außerdem können wir noch Folgendes sagen, dass was Unglück verbreitet in uns und anderen, kann nur unheilsam sein. Es ist ein ganz klar und deutliches Resultat. Und daher kann man das deutlich erkennen, ob wir mit heilsamen oder unheilsamen Gedanken zu tun haben. Der Grund, warum ich gerade diese Grundlage der Achtsamkeit besonders betone, ist, dass alles, was wir sprechen und tun, in unseren Gedanken Ursprung nimmt. Sodass der Gedanke der Ursprung ist für alles andere. So, wenn wir rechte Rede walten lassen wollen, so kommt es auf unsere Gedanken an. Wenn wir die rechten Handlungen ausüben wollen, so kommt es auf unsere Gedanken an. Es ist ein so wichtiger Punkt, dass ich ihn immer wieder anschneide. Man braucht immer wieder die Erinnerung, das zu tun. Und es wird auch öfter mal gefragt, und das ist auch eine ganz tiefsinnige Frage, dass es einem häufig nicht möglich ist, einen unheilsamen Gedanken mit dem Gegenteil zu ersetzen, weil man sich schon so in den Ärger und die Ablehnung oder die Gier oder die Eigensinnigkeit oder den Stolz oder die Eigennützigkeit hineingedacht hat, dass man sich nicht mehr herausdenken kann. Vor allen Dingen ist das bei Ärger, Wut, Widerwillen der Fall. Aber auch bei den anderen, die ich erwähnt habe, kann es vorkommen. Da gibt es Gegenmittel. Und zwar, in dem Fall, wo es uns nicht mehr möglich ist zu ersetzen, weil wir uns derartig hineingedacht haben in irgendetwas, was unheilsam ist, müssen wir so schnell wie möglich unsere Gedanken auf etwas lenken, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Ablenken. An etwas Schönes denken. Eine herrliche Schneelandschaft. Eine wunderbare Blumenwiese. Einen Wasserfall. Ein lachendes Baby. Was immer es sei. Etwas denken, was nichts mehr mit dem zu tun hat, womit wir uns beschäftigt haben und daher auch der Negativität aus dem Weg gehen kann. Sollten wir uns dann einigermaßen beruhigt haben, wird es wahrscheinlich möglich sein, das Unheilsame mit dem Heilsamen zu ersetzen. Der Grund, warum das so wichtig ist, sich abzulenken mit den Gedanken, aber nicht in irgendwelche anderen Schwierigkeiten mit den Gedanken verfallen, sondern auf etwas bleiben, was den Geist erbaut, ist, dass je öfter und je mehr wer eignet sich? Oder ärgerlich denken oder ablehnend denken, desto mehr wird unser Geist davon beeinflusst. Und wir kriegen immer tiefere und tiefere Furchen im Geist, wo es immer leichter und leichter wird, diese Negativitäten im Geist vorzubringen. Sodass es natürlich auch Menschen gibt, die gar nichts anderes mehr hervorbringen können. Das sind aber extreme Fälle. Im Allgemeinen, die meisten Menschen bringen beides hervor. Je schneller wir uns abwenden können von dem, was uns unglücklich macht, und daran ist es ganz deutlich zu erkennen, und je schneller wir das aus dem Geist entfernen können, desto weniger haben wir uns selbst geschadet. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch ganz wichtig im Auge behalten müssen. Dass mit allem, was negativ ist, was eigennützig ist, was eigensinnig ist, stolz, überheblich, minderwertig, was immer es sei, wir schaden uns nur selbst. Kein anderer wird so geschadet wie wir selbst. Da ist noch ein anderer Punkt dazu zu sagen, dass wir schaden uns selbst am meisten, aber wir schaden auch unserer Umwelt. Es ist kaum ein Mensch so wenig sensibel, dass er nicht merkt, was die Menschen, mit denen er zu tun hat, die in seinem nahen Umkreis sind, was sie denken, wie sie sich fühlen. Und je mehr Negativität im Umkreis ist, desto mehr werden andere von unserer Negativität beeinflusst. Und diese Beeinflussung ist eine Verantwortung, die wir jedem anderen Menschen gegenüber haben. Nicht negativ beeinflussen, sondern positiv. Es ist auch der Fall, dass das kosmische Bewusstsein jedem zugänglich ist und wir alle mit unseren Gedanken dort Zugang haben und daher auch es so wieder auf uns zurückkommt, wie wir es hineingegeben haben. Das Verantwortungsbewusstsein anderen Menschen, unserer Umwelt gegenüber, ist ein wichtiger Punkt für jeden, der eine spirituelle Praxis betreiben will. Wir leben nicht separat voneinander. Wir leben alle miteinander. Obwohl es eine optische Täuschung ja ganz klar und deutlich ist, dass wir alle separat sind, das ist deutlich zu sehen, es ist eine optische Täuschung, so wissen wir an sich, dass das nicht der Fall ist. Wir brauchen nur einmal eine Tatsache ins Auge zu fassen, wir atmen alle dieselbe Luft. Und wenn wir das nicht hätten, wenn einer sagen würde oder tun könnte, er will ein bisschen mehr Luft wie der Nächste haben, würde ihm wohl sehr schaden. Alle brauchen die gleiche Luft. Aber sehr häufig wollen wir etwas mehr von den Dingen haben, die es gibt. Etwas mehr Anerkennung, etwas mehr Liebe, etwas mehr Unterstützung, etwas mehr Wichtigkeit. Es muss nicht gleich was Materielles sein. Die Dinge sind schon materiell genug. All diese Dinge liegen auf der materiellen Ebene. Und um diese materielle Ebene, diese weltliche Ebene, in eine spirituelle Ebene umzuwandeln, brauchen wir als erstes die Achtsamkeit, das Aufpassen auf uns selbst. Und als nächstes die Übungsprogramm, das ich kurz erklärt habe, das Übungsprogramm, wo wir anderen Menschen gegenüber und anderen Lebewesen gegenüber unsere Harmlosigkeit praktizieren, unsere Liebe und unser Mitgefühl praktizieren. Nun ist es selbstverständlich, dass das im Prinzip nur Worte sind. Harmlosigkeit, Liebe, Mitgefühl. Es sind aber nicht Worte. Es sind Herzensqualitäten. Es sind Eigenschaften, die jeder von uns hat, aber die wir so häufig vernachlässigen, mit einer langen Reihe von Rechtfertigungen. Warum und wieso? Und uns oft auch einreden, wir können nicht. Es fällt uns so schwer, Liebe und Mitgefühl zu haben, und dann haben wir eine Reihe von Gründen, warum. Wir brauchen keine Gründe. Es fällt jedem schwer. Es ist eine universelle Schwierigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass wir es nicht alle üben können. Und es bedeutet auch nicht, dass diese Übung nicht der wichtigste Läuterungsprozess ist, den wir überhaupt einschlagen können. Genauso wie ich erklärt habe, dass wir den Inhalt unserer Gedanken etikettieren und einmal schauen, was sich da so abspielt und das immer wieder ersetzen. Genauso etikettieren wir den Inhalt unserer Emotionen. Selbst wenn sie noch nicht verbalisiert worden sind, so haben wir ganz starke Gefühle. Jeder hat starke Gefühle. Manchmal sind sie schwächer, manchmal sehr stark. Gerade die Starken kennen wir. Die Schwächeren aus mangelnder Achtsamkeit, denen sind wir nicht so nah. Aber die Starken ganz bestimmt. Auch da müssen wir damit arbeiten, sie zu benennen, ganz ehrlich. Und das ist die größte Ehrlichkeit, die wir überhaupt einmal üben können, uns selbst gegenüber ehrlich zu sein. Es ist recht schwierig. Die meisten Menschen, fast jeder möchte ich sagen, haben Scheuklappen an. Es ist nicht einfach, sich selbst zu erkennen. Aber das bedeutet nicht, dass wir das nicht üben können. Die Dinge, die so einfach sind, das können heutzutage die Vierjährigen. Die drücken auf Knöpfchen und es läuft. Das brauchen wir nicht mehr. Das, was schwierig ist, das ist für uns angesagt. Denn vielleicht ist uns klar, aus dem, was ich gesagt habe mit der Verantwortung unserer Umwelt gegenüber, dass wir eine sehr gefährdete Spezies sind. Nicht nur die Tiger und die gewisse Arten Mäuse und einige Blumen sind gefährdet. Nein, wir sind gefährdet. Und vielleicht liegt uns etwas daran, dieser Gefahr etwas aus dem Weg zu gehen. Wenn das der Fall ist, müssen wir auf unsere Umwelt die äußerste Rücksicht nehmen. Und ich meine damit nicht unsere Plastiktüten. Das wissen wir schon. Ich meine einzig und allein damit unsere Emotionen und unsere Gedanken. Denn sie wirken auf unsere Umwelt. Dass wir außerdem noch aufpassen, was wir mit unserem Müll machen, ist selbstverständlich. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, was aus uns herauskommt. Wir können überhaupt nur einem anderen Menschen in irgendeiner Weise behilflich sein oder das Gegenteil davon, ihm schaden, dadurch, dass was wir sind, nicht was wir wissen, nicht was wir können, nur was wir sind. Das ist das, was aus uns herauskommt. Das, was jeder hört und sogar sehr oft auch sieht, aber hört ganz bestimmt. Wir haben also zwei Wege der Läuterung. Und diese beiden Wege der Läuterung behandeln diese drei Schritte, die in dem Teil des achtfachen Pfades enthalten sind, nämlich die drei Schritte der Moral der Tugend. Die rechte Rede, die durch das rechte Denken kommt. Die rechten Handlungen. Und der rechte Lebenserwerb, die auch im rechten Denken verankert sind, aber vor allen Dingen auch in der Läuterung unserer Emotionen. Je mehr unsere Emotionen mit Gier und mit Hass erfüllten Gefühlen zu tun haben, desto schwieriger wird es sein, die rechten Handlungen, nämlich die liebende Güte und das Mitgefühl den Lebewesen gegenüber zu praktizieren. Daher, so schnell wie möglich ersetzen. Der Buddha nennt es mit dem Gegenteil ersetzen. Das heißt also, wenn wir uns über jemanden ärgern, es damit ersetzen, dass wir ihn lieb haben. Das ist reichlich viel verlangt, ne? Und ist auch nicht immer möglich. Im Gegenteil, ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Also, stufenweise. Die Kunst des Möglichen gehört mit zu der Lehre des Buddha. Es wird nichts Unmögliches von uns verlangt. Es wird genau das angesprochen, was wir können. Aber wir können es nur, wenn wir uns bemühen. Es geht nicht von alleine. Eines Tages, wenn man lang genug praktiziert hat und den ganzen Weg bis zu Ende gegangen ist, dann sind die Negativitäten erloschen. Bis dahin ist es Mühe. Aber es ist die am meisten einbringliche Mühe, die es überhaupt gibt. Die ganze Mühe, die wir tagtäglich haben, mit all unseren Verantwortungen, mit all unseren Verpflichtungen, mit all unseren Arbeiten, mit unserem ganzen Lebenserwerb, nichts bringt so viel. So viel Glück, so viel Freude, so viel Frieden, wie die Mühe, das Unheilsame mit dem Heilsamen zu ersetzen. Missverstanden werden, dass wir das Notwendige nicht mehr tun. Im Gegenteil. Das, was notwendig ist, muss Zuwendung haben. Aber in all unseren alltäglichen Verrichtungen ist es möglich, ohne jeglichen Zeitaufwand zu erkennen, was wir denken und was wir fühlen. Und das bedeutet, dass wir genau auf uns aufpassen und immer wieder wissen, dass wir nicht nur uns selbst nicht schaden wollen, sondern auch unsere Umwelt nicht. Und immer wieder versuchen wir, das Schöne und Gute in uns zu erwecken. Wir haben es alle. Wenn wir es nicht hätten, könnten wir es nicht erwecken. Es ist in uns vorhanden, es ist in uns verankert. Und wir wissen das. Unterschwellig oder sogar bewusst. Aber wir bemühen uns nicht genug, dem Rechnung zu tragen. Sodass wir auf der Ebene des Alltags immer wieder in die Falle gehen, wo wir die Ablehnung und die Eigennützigkeit benutzen. Oft wird gesagt, und verständlicherweise, dass wenn man in dieser Welt, in der wir leben, nicht eigennützig ist, dass dann alle anderen einen übervorteilen. Dazu wäre nichts anderes zu sagen, na dann sollen sie doch. Wie du säst, sollst du ernten. Es ist deren Karma. Und in Wirklichkeit passiert es überhaupt nicht. In Wirklichkeit ist ein Mensch, der Liebe und Mitgefühl in sich entwickelt hat, geschützt. Er ist geschützt, weil ein anderer, der etwas sensibel ist und etwas spürt, sich diesem Menschen auf einer Ebene nähert, die auch mitfühlend ist. Wir beeinflussen unsere Umwelt. So wie ich neulich erklärt habe, dass in der Quantenphysik es ist endlich einmal klar geworden ist, dass der Beobachter der Teilnehmer ist. Wir alle sind in Interaktion. Wir alle arbeiten miteinander. Es kann uns gar keiner übervorteilen, wenn wir Liebe und Mitgefühl empfinden. Denn dann geht Liebe und Mitgefühl von uns zum anderen, vom anderen zu uns. Das ist alles Teilnehmer. Ja. Wenn man es nicht glaubt, sollte man es ausprobieren. Es macht ausgesprochen Spaß. Es ist eine Art, in diesem menschlichen, materiellen Ebene sich zu bewegen, ohne von dem Materialismus so eingeengt zu werden, dass das spirituelle Leben vergessen ist. Er kann uns dann gar nicht mehr so einengen. Das ist also die erste Tugendregel. Die erste Tugendregel, die sagt, man soll nicht töten, kennen wir ja aus den 10 Geboten, aber es sagt, man soll keine Lebewesen töten. Es bedeutet eben das Praktizieren und Üben der Liebe und des Mitgefühls, der Harmlosigkeit. Und sich immer wieder vor Augen halten. Da ist nichts Separates. Da ist nicht andere, wo ich Recht haben muss, wo ich den Vorteil haben muss. Im Gegenteil. Nur Zusammenarbeit kann uns überhaupt noch retten. Wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten können, und das geschieht ja immer, wenn Krieg ist und wenn solche Dinge passieren, dann ist ja nichts wie Chaos. Aber was uns jetzt nur noch überhaupt unterstützen kann, ist zusammen zu sein. Und dieses Zusammensein bedeutet, dass wir die Eigennützigkeit aufgeben. Natürlich nicht gleich hundertprozentig. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir nun glauben, dass das sind alles viel zu hochgegriffene Begriffe und das kann ich sowieso nicht und dann brauche ich das auch gar nicht zu probieren, weil ich kann es bestimmt nicht. Das wäre ein einschlagender Fehler. Das sind Übungswege. Der edle achtfache Pfad ist der Übungsweg, auf dem wir alles üben können. Und immer wieder, wenn wir die Übung nicht bestehen, uns wenigstens darüber freuen können, dass wir es gemerkt haben, dass wir diese eine Übung nicht bestanden haben und dass wir es nochmal probieren müssen. Es ist überhaupt kein Grund zur Trauer vorhanden, wenn uns irgendetwas nicht gelingt. Wenn man ein Kleinkind beobachtet, das laufen lernt, dem gelingt das Laufen überhaupt nicht. Der fällt immer zu hin. Aber deswegen ist er trotzdem nicht davon abzubringen, das Laufen zu lernen. Er versucht immer wieder. Und mit uns ist genauso. Der Buddha hat uns mit Kindern verglichen. Und so ist es genauso. Wir lernen zwar nicht das effektive Laufen mit den Beinen, aber wir lernen das spirituelle Laufen. Und immer wieder, wenn es nicht gelingt, ist das nichts weiter wie ein Moment des Erkennens. Je besser wir uns erkennen, desto leichter ist es für uns. Sich selbst erkennen ist schwierig, das sagte ich bereits. Muss geübt werden. Ist interessant an sich, dass das geübt werden muss. Dass man nicht gleich von vornherein sich selbst erkennt. Je besser die Meditation funktioniert, desto besser erkennt man sich selbst, das ist klar. Aber so gut funktioniert sie ja im Allgemeinen nicht. So dass man dieses Selbsterkennen außerhalb der Meditation ständig üben muss. Und es ist von größtem Interesse, denn wenn ich mich selbst nicht erkenne, wen soll ich denn dann erkennen? Wenn ich andere Menschen beurteile und glaube zu erkennen, so ist das sehr häufig eine Einladung dazu, sie abzulehnen. Das hilft überhaupt nichts. Es ist von größter Wichtigkeit, uns selbst zu erkennen, aber nicht abzulehnen. Sondern trotz alledem, was wir in uns finden, uns selbst zu lieben. Denn wenn uns das gelingt, können wir jeden anderen auch lieben. Uns selbst können wir vielleicht am meisten nachempfinden, wenn sogenannte Fehler passieren. Wenn wir uns dann auch lieben, dann wird uns das wohl bei anderen auch gelingen. Es wird häufig gesagt bei der liebenden Güte-Meditation, die wir ja auch heute Abend wieder machen werden, dass es ganz einfach ist, andere Menschen zu lieben, aber ganz schwer sich selber. Genau so ist es. Daher mit sich selber anfangen. Es scheint einfacher zu sein, andere zu lieben. Es ist nicht einfacher. Denn wenn der andere dann plötzlich etwas sagt, was uns überhaupt nicht passt, dann fliegt die Liebe meistens aus dem Fenster. Oder wenn er irgendetwas tut, was uns nicht gefällt, dann ist aus mit der Liebe. Uns selbst lieben. Trotz allem, was wir von uns selbst wissen, mit allem, was wir von uns selbst wissen, dann können wir andere lieben. Und diese erste Tugendregel, dass keine Lebewesen zu töten, hat das als Inhalt, als Übungsinhalt und ist ja nur eins von den rechten Handlungen. Die anderen habe ich ja auch aufgezählt, die anderen Tugendregeln. Und wie schon öfter werde ich wohl den Rest von diesen Schritten nächsten Mittwoch erzählen müssen. Denn es ist eine altbekannte Tatsache, dass man im Allgemeinen nur eine Dreiviertelstunde lang zuhören kann. Ihr hört aber alle schon sehr brav eine Stunde zu. Und jetzt können noch Fragen gestellt werden.
Ja, es ist
schwierig, das ist klar. Es ist so, wir müssen uns vor Augen halten, dass jedes Lebewesen sein eigenes Leben für sehr wichtig hält. Genauso wichtig, wie wir unser eigenes Leben halten. Wenn wir also dann einer Ratte oder einer Bremse oder einem Moskito gegenüberstehen, dann wissen wir, der hält sein eigenes Leben auch für sehr wichtig. Und wenn uns es möglich ist, das so zu erkennen, dann ist es uns vielleicht auch möglich, dieses Lebewesen nicht umzubringen. Natürlich können wir versuchen, es aus unserem Bereich zu entfernen, wenn das möglich ist. Das ist bei fliegenden Insekten nicht so einfach, aber kann man auch machen, indem man es liebevoll zur Tür raussetzt, wenn es einem möglich ist. Das sind alles die Kunst des Möglichen. Aber immer wieder hat der Buddha gesagt, jedes Lebewesen hängt an seinem Leben, genau wie wir selbst. Und das sollen wir im Auge behalten. Wie weit, da muss jeder selber eine Richtlinie sich machen dafür. Und es passiert natürlich auch häufig und gerade natürlich in Asien, wo entsetzlich viele Moskitos sind, dass man ohne zu nachzudenken darauf haut. Aber im Allgemeinen verpasst man sie sowieso. Sehr selten, dass man sie trifft. Also jedenfalls so sind die Richtlinien, was man dann damit macht, ja. Das ist genau wie mit der fünften Tugendregel. Was, gar kein Alkohol oder nur ein bisschen? Genau dasselbe.
Wie ist es mit dem Fleischgenuss?
Der Buddha hat das nicht verboten. Er hat den Fleischgenuss nicht verboten. Er hat gesagt, das soll jeder nach seinem Wissen tun. Für Mönche und Nonnen ist die Regel, dass man kein Fleisch oder auch Geflügel, also etwas Lebendes, essen darf, wo man weiß, dass es für einen selbst getötet wurde. Das heißt also, wenn man, das ist ja heute kaum zu möglich, aber wenn man zum Beispiel irgendwo hinkommt und man soll ein gutes Essen vorgesetzt bekommen und der Hausherr geht in den Garten und bringt das Huhn um, um es dann zu kochen für einen und man weiß das, dann darf man das nicht nehmen. Also das ist die Regel. Aber sonst sollte man da mit sich selber da, also selbst die Regel machen, wie man das glaubt. Buddha wollte nicht noch eine Essensreligion machen. Es gab schon welche. Und es ist sehr häufig wird daraus auch eine so viel Wichtigkeit gemacht, dass dann daraus Kriege entstehen. Das wollte nicht.
Noch ja, irgendwas. Wenn man das weiterdenkt, dann ist es ja eigentlich, das Tier muss getötet werden, bevor es gegessen werden kann.
Und ja, dann kann man aufgeben, das Essen von Fleisch. Das sollte, kann man, wenn man so denkt, dann soll man das aufgeben, oder wenn man will. Aber es ist der eigene Wille. Es ist nicht eine von den Tugendregeln. Es ist der eigene Wille, das aufzugeben. Er hat es nicht, es ist sogar so, ich meine, er hat in einer Gesellschaft gelebt, der Buddha, wo fast alles Landwirtschaft war. Fast alles Einkommen kam aus der Landwirtschaft. Und in der Landwirtschaft, da wird getötet. Und er hat sogar einmal zu einer, da kamen mal ein paar Fischerleute zu ihm und haben ihn gefragt, sagen, wir ernähren unsere Familie und uns selber vom Fischen. Aber wir müssen die Fische töten, sonst können wir nicht leben. Und da hat der Buddha gesagt, das stimmt, dann müsst ihr das machen. Es ist die Kunst des Möglichen. Es war nicht möglich, diesen Fischern zu sagen, ja, dann müsst ihr eben einen anderen Beruf finden, denn das war nun mal ihr Beruf. Nun haben wir vielleicht heute diese Schwierigkeit nicht mehr so stark. Also wir hätten ja wohl alle die Wahl. Und die Wahl können wir treffen. Es liegt an uns, welche Wahl wir treffen. Ist jedem überlassen. Und es ist etwas, was immer wieder angeschnitten wird und nie vollkommen zufriedenstellend erledigt wird. Immer wieder wird gefragt danach, wird nie vollkommen zufriedenstellend erledigt. Immer wieder wird gesagt, jeder soll damit sich seinen eigenen Weg bahnen.
Glaubt man im Buddhismus eigentlich an ein Leben nach dem Tod?
Ein Leben nach dem Tod, wo kommt eigentlich die Stimme her?
Bei den Katholiken noch das so.
Bitte?
Weil es im katholischen Glauben, glaubt mir irgendwo ein Leben nach dem Tod, irgendwie im Buddhismus.
Ja. Nein, das wäre sehr nett. So leicht funktioniert das nicht. Um Nibbana zu erreichen, hat man schwere Arbeit vor sich. Und das ist die dritte edle Wahrheit, die ich nur ganz kurz erwähnt habe, aber die ich nicht erklärt habe. Der Mensch, dadurch, dass er die Begierde hat, zu sein, da zu sein. Sein Geist ändert sich nicht dadurch, dass der Körper stirbt. Er hat weiter die Begierde, da zu sein. Und diese Begierde, da zu sein, bringt das Wiedergeburts, Bewusstsein mit sich. Aber es ist nicht derjenige, der jetzt hier sitzt. Den gibt es nur einmal. Der kommt nie wieder.
Ja, aber die Seele, die gehört ja zu dem Menschen, der jetzt da sitzt.
Die Seele ist ein Wort.
Also hat der Mensch.
Und das Wort wird nicht benutzt. Bitte?
Hat dann der Mensch nach dem buddhistischen Glauben keine Seele?
Der Mensch hat einen Geist, in dem alles enthalten ist. Alles, was auch mit Seele bezeichnet werden kann. Und dieser Geist hat die Begierde, da zu sein. Und daher kommt er wieder. Aber nicht als das, was er jetzt ist. Aber das dauert eine Weile, bis man sich mit diesen Begriffen überhaupt familiär machen kann und da etwas sehen kann, was ein ganz deutlicher Weg ist. Es ist nicht nutzbringend, jetzt Begriffe gegeneinander zu stellen, sondern es ist nutzbringend, die Lehre deutlich zu erkennen und dann die Gleichheit der beiden Lehren zu erkennen, aber nicht Begriffe gegeneinander stellen. Diese Worte sind die Finger, die zum Mond zeigen, aber nicht der Mond selbst. Es sind alles nur Begriffe. Und mit diesen Begriffen können wir nie die absolute Wahrheit sehen. Aber durch unsere Praxis und unser Üben und das, was ich heute erklärt habe, ist ja nur der erste Schritt, der erste Teil. Es geht ja weiter, der achtfache Pfad. Dadurch kommen viel weitere Horizonte, viel tiefere Perspektiven, die uns dann eine absolute Wahrheit aufdecken, zu der alle Religionen streben. Aber mit Begriffen geht's nicht. Sondern es geht nur mit eigenem Erleben. Und dann funktioniert's.